Mit diesem Jesus, den wir besungen haben, dürfen wir in unserem Leben unterwegs sein. Da darf etwas passieren. Das ist nicht mit Stillstand, nicht für Leute, die Stillstand suchen, sondern die darauf aus sind, dass ihr Leben bewegt ist, bewegt wird von dem, der alles bewegt. Das führt mich zu der ersten Frage, Christ oder Jünger Jesu? Diese Frage stand ja schon mal am Anfang im Raum. Dazu die Beobachtung, dass in den Gesellschaften des Westens, den Ländern des Westens, der Einfluss und die prägende Kraft des Evangeliums von diesem Jesus, von dem wir gesungen haben, dramatisch zurückgeht. Andere Religionen, andere Ideologien verschaffen sich Raum und drängen den Einfluss des Evangeliums von Jesus immer mehr zurück. Viel wird über die Ursachen nachgedacht, woher das kommt. Eine Antwort, die mich auch ziemlich überzeugt, lautet folgendermaßen. Die große Mehrheit der westlichen Christen in den westlichen Ländern Europas und Amerikas sind Gemeindeglieder. Wir füllen die Kirchenbänke, wir singen Lieder, wir erfreuen uns an hoffentlich guten Predigten, lesen auch hoffentlich die Bibel und sind wiedergeborene Christen. Hoffen wir mal. Und doch leben wir wirklich als Jünger, als Nachfolger Jesu in unserem Alltag? Es könnte sein, dass wir in unserem Breiten im Besten es weitgehend vernachlässigt haben, nicht allein uns Christen zu nennen, sondern als Jünger Jesu auch zu leben. Der Weg, den Jesus gegangen ist und den er gelehrt hat, lässt sich etwa so kurz skizzieren. Jesus kam, ohne ein politisches Programm aufzustellen. Er lehnte alle Gewalt ab. Sein Plan, die Welt zu beeinflussen, sie zu durchdringen und zu verändern, war erstaunlich einfach. Er umgibt sich mit einer Gruppe entschiedener Jünger, lebte 3,5 Jahre zusammen mit ihnen, kümmerte sich um sie, er lehrte sie, er korrigierte sie, er baute sie auf, er vertraute ihnen, er vergab ihnen und liebte sie bis zum Schluss. Später, mit der Kraft des vergeistigten Heiligen Geistes, da veränderte diese Gruppe ausgebildeter Jünger die ganze damalige Welt. Denn wie lautet der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern am Ende seines irdischen Lebens mitgegeben hat? Er sagt ihnen, macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie, das zu halten, was ich euch befohlen habe. Am Auszug dieser Auftrag. Macht zu Jüngern alle Völker. Es ist bestechend, wie einfach sich der Plan, den Christus für uns, für die Welt hat, in einem zusammengefasst werden kann, nämlich Jüngerschaft. Punkt. Aber mit all dem, was damit zusammenhängt. Macht zu Jüngern alle Völker. Jünger heißt Lehrling oder auch Schüler. Jesus hat seine Jünger geschult, in dem, was er ihnen gesagt hat, was er ihnen gezeigt hat. Er hat sie angeleitet. Sie durften selbstständiger werden in ihrer Nachfolge, in den Aufträgen, die er ihnen gab. Und das, was sie mit ihm erlebt haben, das sollten sie weitergeben. Das haben sie weiter anderen gelehrt. Und dann ging das ja weiter, auch nach den ersten 40 Jahren ungefähr. Eine neue Generation Jünger wuchs heran, nahm diesen Auftrag auf und führte ihn weiter aus. Jüngerschaft wurde praktiziert und weitergegeben und gelebt. Und auf diese Weise konnte das Evangelium die ganze damalige Welt erreichen und sogar die Macht des römischen Kaisers beenden. Jüngerschaft. Macht zu Jüngern alle Völker. Was ist der Auftrag? Nun ist es interessant, dass die Leute Jesu die ersten Jahre nach Pfingsten auch noch Jünger genannt wurden. Bis sich in Antiochia eine Gemeinde bildete, das war auch eine der Fragen. Und nun kam es dazu, dass dort, wir lesen, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Dort veränderte sich etwas. Allerdings, Christen ist sehr gut. Es ist von Christus abgeleitet. Man gab den Christen diesen Namen, weil sie diesem Jesus so ähnlich waren, weil sie erkennbar Nachfolger dieses Christus waren, weil sie Jünger waren, darum hießen sie Christen. Wunderbar, das ist ein Ehrentitel, eine Herausforderung. Im Laufe aber der Jahrzehnte wurde Christ mehr und mehr zu einem Lippenbekenntnis. Vielleicht bekehrte man sich, man wurde getauft, aber es wurde keine praktische Nachfolge daraus. Kein praktischer Gehorsam. Man lebte und handelte immer weniger bewusst als ein Jünger und Nachfolger Jesu, nämlich wie er. Jesus blieb vielleicht ein Vorbild, es entrückt immer weit weg. Aber man ahmte ihn im praktischen Leben nicht mehr nach. Man war nicht mehr darauf bedacht, ihn zu imitieren, ihn nachzuahmen, in die Situation hinein, in der man lebt, ihm entsprechend zu leben. Man musste in den letzten Jahrzehnten zumindest in den Kirchen der westlichen Welt kein Jünger sein, um sich Christ nennen zu können. Heutzutage wird es jedem Christen überlassen, ob er ein Jünger sein will oder nicht und wie das praktisch aussehen kann. Es wird ihm gar nicht gesagt, was es überhaupt ist. Was aber geschehen kann, wenn Jünger lebendig Jünger leben, Jüngerschaft leben, das kann man im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder einmal nachvollziehen. Das kann man sehen, nämlich immer dann, wenn Christen bereit waren, den Preis der teuren Nachfolge Jesu zu bezahlen. Keine Zeit, kein Geld, kein Opfer zu scheuen, um diesem Jesus näher zu kommen, um diesem Jesus nachzufolgen, um sich so zu verhalten, wie er sich verhalten hat, um das weiterzugeben, weiterzuleben. Darum ist das Christentum in Afrika, in Asien und in Südamerika vergleichsweise so voller Leben. Das stärkste Wachstum findet in diesen Gegenden der Welt statt. Wir sehen die beeindruckendsten Beispiele, was es heißt, als Jünger Jesu zu leben, in den materiell verarmten Gegenden der Welt. Das gibt mir mehr und mehr zu danken für uns, zu denken für uns. Christ oder Jünger? Diese Frage wird uns auch weiter beschäftigen. Aber was wichtig ist, dass wir das überhaupt besser verstehen und umsetzen können, dafür ist eins wichtig, es ist eigentlich ein ganz unscheinbarer Hinweis. Jünger gab es in vielen Bewegungen. Zum Beispiel hatten Elisa und Elia im Alten Testament Jünger als Propheten, die bei ihnen prophetisch reden lernten. Johannes der Täufer hatte Jünger, die Pharisäer hatten Jünger, Religionsstifter, Sektengründer wie Bhagwan hatten Jünger. Was ein Jünger ist, entscheidet sich daran, wessen Jünger jemand ist. Der Meister gibt das Vorbild. Dem werden seine Jünger ähnlich sein. Wie ist Jesus denn? Wie wirkte er denn? Wer ist Jesus? Jesus selbst war diese Frage ungeheuer wichtig an seine Zeitgenossen und an seine Jünger. Wenn er ihnen, und das ist ein Abschnitt aus Lukas 9, Vers 18 bis 20, folgendes sagte: Und es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige, du seist Elia, andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes, der Gesalbte, der Gesandte Gottes. Wer sagt ihr, dass ich sei, dass ich bin? Von der richtigen Beantwortung dieser Frage hängt alles weitere ab. Jünger Jesu zu sein bedeutet, besser zu erfassen, wer Jesus ist. Nur dann kann ich ein Nachfolger von Jesus sein. Ganz einfach und wichtig. Wer ist Jesus für dich? Wir alle haben so unsere Vorstellung. Wir tragen so unsere Bilder von Jesus in uns. Unser Bild von Jesus prägt auch unsere Beziehung zu Jesus, prägt unsere Erwartung, die wir an ihn haben. Ich habe zwei solcher Jesus-Bilder, wie sie gemalt worden sind, heute einmal mitgebracht, die möchte ich euch mal zeigen. Nun will ich gleich dazu sagen, es geht nicht darum, dass wir hier irgendeine falsche Vorstellung dann von Jesus bekommen, aber jeder von uns hat eine Vorstellung von ihm. Die beiden Bilder, die wir sehen werden, sollen uns nur bewusst machen, was eigentlich mein Bild von Jesus ist. Darum diese beiden Bilder. Darf ich mal das Erste bitten? Warner Solman hat ein Jesusbild gemalt, das sehr bekannt geworden ist. Nennen wir es einmal die bärtige Jesusfrau. Wallende blonde Locken, dahinten gekämmt, hohe Wangenknochen, gebürstete Augenbrauen, volle Lippen, sanfte Augen, einfach eine Schönheit. Aber ist das wirklich eine getreue Wiedergabe des biblischen Jesus? Oder nur ein Fantasiegebilde mit Sentimentalität gemalt? Das, was wir hier sehen, zeigt einen zahmen Messias. Einen, der sauber und ordentlich gekleidet ist, dessen Auge angenehm leuchtet, der keiner Fliege etwas zuleide tut. Kein Störenfried unserer Seele. Der bärtige Jesusfrau in diesem Gemälde strahlt eine irgendwie abstrakte, unwirkliche Ruhe, Sanftheit und Frieden aus. Aber ist so der Jesus, der uns in den Evangelien begegnet? Wenn ich das lese von Jesus dann bei, sehe ich, dass er oft frustriert war, enttäuscht, dass er auch voller Zorn sein konnte, dass er voller Leidenschaft, heiliger Leidenschaft war für die Sache Gottes und dass er seine Freunde und Feinde oft sehr beunruhigte. Jesus, der wirkliche Jesus, bedrohte die bestehende Ordnung so sehr, dass die Herrschenden keine andere Möglichkeit gesehen haben, als ihn hinrichten zu lassen. Ein solchen harmlosen, sanften Jesus, der hätte niemandem irgendwas zuleide getan, der wäre niemandem zu nahe getreten. Entspricht dies so vielleicht deinem Bild? Wie sieht deins im Vergleich dazu aus? Nehmen wir das Nächste, damit Sie das nicht zu viel vor Augen haben. Ja, der Nächste. Dies gehört zu einer anderen Art von Bildern, die Vorstellungen von Jesus sehr stark beeinflusst haben. Sie zeigen ihn wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Vom Heiligenschein geht Glanz aus in die Umgebung. Er scheint von einer überirdischen Aura umgeben zu sein, da strahlt Licht aus seinem Herzen. Der Betrachter dieses Bildes soll auf diesem Bild die Göttlichkeit Jesu sehen, dass Jesus Gott war. Aber diese Art von Bildern gehen sehr oft auf Kosten seiner Menschlichkeit. Es gab in der Kirchengeschichte eine Lehre des sogenannten Doketismus, wo gelehrt wurde, Jesus hatte nur eine menschliche Gestalt, aber war gar kein wirklicher Mensch. So ein geisterhafter Jesus, ja, das ist etwas anderes. Anders aber als in den Evangelien. Dort lesen wir, dass die Menschlichkeit Jesu, sein Menschsein, seine Göttlichkeit so stark bedeckt und bestimmt hat, dass seine Zeitgenossen gar nicht wirklich verstanden haben, dass sie Gott in diesem Menschen begegnet sind. Unvorstellbar, dass ein solcher im Garten Gethsemane in solch schwere Kämpfe geraten konnte, wo wir sehen, dass der Schweiß im Blutstropfen vermischt zu Boden fielen. Das ist bei dieser Gestalt vollkommen undenkbar. Und das ist auch für viele völlig undenkbar, diese Geschichte, dass das so gewesen sein könnte. Also dieser geisterhafte Jesus, so von Angst und Sorge, Unsicherheit getrieben wie im Garten Gethsemane, das wäre für den nicht passend gewesen. Ein solcher Jesus bleibt fernab von der täglichen Nöten und Sorgen der Menschen. Wenn das Jesusbild der Evangelium oder die Schilderungen Jesu in den Evangelien Erfindungen oder Ausschmückungen der Jünger wären, hätten sie möglicherweise wirklich solch einen Jesus erfunden. Also so einen sanften, wie wir ihn eben vorher gesehen haben. Einen besseren als einer, der traurig sein konnte, der weinen konnte, der Angst haben konnte, der Wut gezeigt hat. Die Evangelien zeigen einen ganz anderen, einen sehr menschlichen, einen realistischen, realen Jesus. Und gerade dies hat mich und viele andere davon überzeugt, dass der Jesus der Evangelien der echte Jesus ist. Bei denen hätte man nicht erfinden können. Der hätte anders ausgesehen. Jetzt habe ich noch ein drittes Bild. Dies ist eine Rekonstruktion eines englischen Forscherteams von 2011, die aufgrund von Knochenfunden und verschiedenen Beobachtungen rekonstruiert haben, wie die Menschen zur Zeit Jesu damals ausgesehen haben könnten. Also so ungefähr, so grob haben die Menschen damals ausgesehen. An solchen Jesus wird es sich keiner auf einer Kärtchen mit in seine Tasche stecken. Gehen wir mal, lassen wir die Bilder jetzt mal sein. Mir ist die Frage wichtig, können wir lassen? Haben wir Jesus, den wirklichen Jesus, nicht längst gezähmt? Ist Jesus, der einmal als Löwe losgesprungen ist, zu einem harmlosen Bettvorleger für uns geworden? Wer ist Jesus denn? Jesus will einige Beobachtungen mal weitergeben. Jesus fühlte sich in der Wüste wohl. Sein Dienst begann mit einem 40-tägigen Fasten in der Wildnis. Er hielt 40 Tage durch, bis der Feind wie ein wilder Löwe aus der Deckung kam und ihn heimtückisch angriff, auf die Probe stellte, um ihn zu Fall zu bringen. Und zuletzt heißt es am Ende der Versuchungsgeschichte bei Markus, und er war bei den wilden Tieren. Ein Jesus bei den wilden Tieren? Was ist das für ein Jesus? Keiner konnte ihn zähmen, keiner konnte ihm Zügel anlegen, ihn vor den eigenen Karren spannen oder an seinem Vorhaben hindern. Seine Familie glaubte vielmehr, er habe den Verstand verloren und hätten ihn zu seinem Besten am liebsten eingesperrt. Einer seiner engsten Vertrauten war Simon der Zelot, der Eiferer. Zeloten war eine Guerilla-Organisation in Israel. Sie führten Anschläge durch mit dem Ziel, die verhassten Römerherrschaft abzuschütteln. Das Bruderpaar Johannes und Jakobus hat den Beinamen Donnersöhne. Wahrscheinlich zeigt es ihre Nähe zu den Aufständischen. Andere Jünger waren vorher Jünger Johannes der Täufers gewesen. Und wer war Johannes der Täufer? Der war ein Asket, lebte in der Wüste, ernährte sich von wildem Honig, war ein Bußprediger mit wilder Kleidung. Der kritisierte die Mächtigen, die Pharisäer und König Herodes öffentlich. Und ausgerechnet einiger seiner Schüler zog es zu Jesus. Ja, was zog sie denn bei Jesus an? Mit solchen Radikalen musste Jesus als eine Gefahr für die Gesellschaft angesehen werden. Eine Gefahr für den Frieden. Die Jünger sagten ja, für was andere Jesus gehalten haben. Und ich finde das, obwohl die Antworten verkehrt sind, doch bemerkenswert. Nämlich ein auferstandener Johannes der Täufer soll er sein. Ausgerechnet dieser Wüstensohn oder Elia, auch ein Mann der Wüste, einer, der Feuer vom Himmel fallen ließ, mutig, wild und ungezähmt. Solche Leute, glaubte man, seien die, zu Jesus jetzt gefunden haben. Und Jesus ist der Meister solcher Menschen. Immer wieder kam diese Frage auf, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Jesus? Simon bei dem großen Fischfang, wo er sich im Licht des reichen Fischfangs als Sünder vor Gott erkannte. Du bist, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Wer bist du, Herr? Die Jünger auf dem Meer, die staunend bezeugen, sogar Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Jesus nimmt es mit den Horden wilder Dämonen auf und zähmt sie. Ungewöhnlich genug, er erlaubt ihnen einmal eine große Zelle in die Schweine zu fahren, die dort gerade am Ufer waren. Und die Schweine, die gingen ins Meer und hatten einen großen Schaden verursacht für die Hirten. Das schien Jesus nicht zu kümmern. Heute würde man vielleicht Schadensersatzforderungen stellen oder sowas. Auch die Pharisäer zitterten und bebten bei dem Gedanken daran, was der anrichten würde, wenn man ihn nur ließe. Was für ein Jesus. Man kann also nur eins festhalten. In den Augen vieler Zeitgenossen war Jesus alles andere als ein Softie. War er alles andere als ein Knuddelbär, den man knuddeln konnte, wenn einem danach war. Jesus ist alles andere als ein Guru der Liebe, ein Guru des gesunden Menschenverstandes. Haben wir ihn dazu gezähmt, uns immer nur mit Trostpflastern für alle unsere Wehwehchen zu dienen? Soll er nur noch unsere Defizite, unsere Mängel ausfüllen, unsere Bedürfnisse stillen, immer nur nachsichtig und verständnisvoll sein? Menschenversteher? Nach dem Motto, alles verstehen heißt alles verzeihen? Ein solcher Jesus, wie vielleicht die Bilder zeigen können, so brav und harmlos beim Ersten, wie ein fernes Ideal, damit locken wir heute keinen Menschen hinter dem Ofen hervor. Ein solcher Jesus interessiert die Welt nicht. Oder lassen wir ihn den sein, der er ist, nämlich der Herr, nämlich den, der uns erziehen will, der uns korrigieren muss, der uns Konsequenzen unseres Fehlverhaltens lernen lässt und nicht immer gleich alles verdeckt und alles rein und sauber macht, nein, der uns auch mal das Erleben lässt, wie das ist, wenn man sich fehlverhalten hat. Das lässt er zu. Der unseren Charakter formt, der ihn in seinem Sinn verändert, der uns auch dabei einiges zumutet, der erwartet, dass wir ihm gehorchen. Er möchte uns zu kernigen Persönlichkeiten gestalten, die geistlich und menschlich erwachsen werden, aus dem oft jämmerlichen Zustand herauskommen, in dem wir uns oft so befinden und zu Jesus kommen. Er möchte, dass wir daraus herauswachsen. Ein Jesus, bei dem sich nicht immer alles nur um unsere Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten dreht, sondern um das, was Jesus wichtig ist, was seine Anliegen für die Welt sind, wo er leidet, wo er Schmerzen hat, weil wir nicht auf seiner Spur sind, dass wir mal uns um seine Schmerzen kümmern, dass statt ihn um unsere Schmerzen uns kümmern zu lassen. Sage ich alles auch zu mir selbst. Lassen wir uns doch von dem echten Jesus herausfordern und in Frage stellen. Lesen wir die Evangelien nochmal neu unter diesem Gesichtspunkt. Schließlich drittens noch einige Gedanken zu der Frage, was heißt es, Jesus Jünger dieses Jesus zu sein? Der lebenslange Prozess der Jüngerschaft lässt sich mit einem Wort umschreiben, nämlich so zu werden wie Jesus, immer mehr, sozusagen ein kleiner Jesus zu werden. Jesus sagt selbst, ein Jünger ist nicht über seinem Meister, aber wenn der Jünger vollkommen wird, ist er wie sein Meister. Wir werden immer Jünger Jesu sein, aber wir werden immer mehr sein wie er, unser Meister. Das möchte er mit uns erreichen. Eine wahrhaftige Charakterschule für ein ganzes Leben. Daraus entsteht dann eine kraftvolle Bewegung. Jesus hatte nicht die Absicht, eine Kirche zu gründen, in der man sich bequem einrichten kann und geistig einrostet, wo man um alles besorgt, alles versorgt ist, alles wunderbar. Jesus wollte eine Bewegung ins Leben rufen. Eine Bewegung von Menschen, die sich ihm anschließen. Eine Bewegung, die er fordern kann, mit denen er unterwegs sein kann, die ihm bedingungslos vertrauen und die ihm folgen, die sich mutig zu ihm bekennen. Eine Bewegung von Menschen, die ihm immer ähnlicher werden, die jede Nische, jeden Winkel unserer Kultur und Gesellschaft erreichen können. Unser Leben gestalten und dabei Jesu Leben als Vorbild und Modell nehmen, das ist entscheidend für unser geistiges Leben. Kierkegaard hat gesagt, der Theologe, wirklich von Jesus erlöst zu sein, bedeutet nichts anderes als, sich ganz der Aufgabe zu widmen, ihn nachzuahmen. Jesus ist als Mensch mein Vorbild, weil er als Gott mein Erlöser ist. Jesus ist als Mensch mein Vorbild, weil er als Gott mein Erlöser ist. Es kommt entscheidend darauf an, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott pflegen, die ehrlich ist, die offen ist und offen bleibt. Wenn dies gelingen soll, brauchen wir eine direkte und selbstständige Verbindung zu Jesus, jeder einzelne von uns. Wir müssen und dürfen immer wieder lebendige Erfahrungen mit unserem Herrn machen. Die dürfen immer wieder vorkommen, die kleinen und die großen Wunder, von denen wir gesungen haben. Seine Gegenwart, seine unerwartete Hilfe, seines von ihm Gebrauchtwerdens und so weiter. Sonst, wenn die lebendigen Erfahrungen fehlen, dann rutschen wir unweigerlich in eine Religiosität ab, die dem entgegensteht, was Jesus angefangen hat. Die religiösen Leute seiner Zeit waren die schärfsten Kritiker Jesu, die ihm am härtesten zugesetzt haben. Sein Kampf mit religiösen, frommen war viel härter als der mit den Gottlosen. Auch das gehört zum Leben Jesu dazu. Es kommt darauf an, dass wir die Echtheit des Lebens Jesu mehr und mehr an uns tragen. Eine direkte und immer wiederkehrende Begegnung mit Jesus, wenn wir ihn immer wieder neu antreffen und ihn erfahren, das macht Christen zu wahren Jüngern. In gewisser Hinsicht heißt das, gleichzeitig mit Jesus zu sein. Er ist der Gesalbte, du bist der Gesalbte Gottes. Wir sind die vom Heiligen Geist Beschenkten. Da darf eine geistliche Einheit in ihm sein. Und das ist nur dann so, wenn wir einen lebenslangen Prozess der Nachahmung Jesu beginnen und aus der Nähe und der Gemeinschaft mit Jesus dazu schöpfen und das nicht bei einmaligen oder bei sporadischen Begegnungen bleibt, in einer lebendigen Tuchfühlung mit Jesus immer mehr zu leben und ihn zu erfahren und sich von ihm führen und verändern zu lassen. Das sind die Anliegen, glaube ich, einige der Anliegen, die Jesus mit Jüngerschaft verbindet. Wir werden noch mehr Gelegenheit haben, uns darüber Gedanken zu machen. Nicht nur das, sondern es auch anzuwenden. Prüfen wir uns also und fragen, nennen wir uns nur Christen oder inwieweit leben wir als Christen, nämlich als Jünger Jesu? Zweitens die Frage, wer ist Jesus für dich? Kläre einmal dein Bild, dein Verständnis von Jesus und sei offen für das, was die Evangelien dazu sagen. Und dann gib dich ihm hin, ein Jünger dieses Jesus neu zu sein, mit ihm zu leben und mit ihm unterwegs zu sein, ihm zu folgen, ihm zu gehorchen, damit andere etwas davon mitbekommen, dass da einer ist, der ein anderes Ziel hat. Das sind Leute, seine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die leben mit Jesus zusammen, die Liebe dieses Jesus prägt ihre Gemeinschaft. Da ist etwas, was ich auch haben möchte, dass es herausholt aus der Gleichförmigkeit und Sinnlosigkeit eines Lebens ohne ihn. Es gibt, glaube ich, nichts Spannenderes und Größeres, als ein Leben mit Jesus und als Nachfolger und Jünger Jesu zu führen. Danach sehne ich mich. Lass uns diese Sehnsucht haben, uns nach ihm ausstrecken, dass er uns mit dem beschenkt, was er längst für uns bereit hat, wozu er uns schon längst berufen hat. Amen.